SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Michael Köhlmeier, Eva Menasse, Thomas Hettche oder auch Brigitte Kronauer. Das sind nur ein paar Namen auf einer langen, langen Liste deutschsprachiger Literatur, die seit dem Jahr 2000 am meisten besprochen wurde. Eine Liste, die aktuell unter den bekanntesten Literaturkritikerinnen und Kritikern kursiert mit der Aufforderung, bitte wählen Sie die 5 prägendsten Bücher der vergangenen 25 Jahre aus. Perlentaucher, das digitale Kultur- und Büchermagazin, hat zu dieser kleinen Umfrage eingeladen und macht sich damit selbst ein Jubiläumsgeschenk. Denn zu einer Zeit, als es Google noch gar nicht gab, haben sich einige weitsichtige Kulturjournalistinnen und Journalisten zusammengetan, um überzeugt von einer guten Idee und ausgestattet mit einem Grundkapital von 50.000 Mark eine übergreifende Feuilleton-Zusammenschau aufs Gleis zu setzen. Und damit konnte man erstmalig nicht nur den Blick in eine, sondern in gleich mehrere Tageszeitungen werfen. Anna Seliger und Thierry Chervel haben den Perlentaucher vor 25 Jahren gegründet, der für seine Leistung auch mit dem Online-Grimme Award ausgezeichnet wurde. Wie das so war und wo es hingehen soll, darüber konnte ich mit Geschäftsführer Thierry Chervel sprechen. Herr Chervel, die 5 besten Bücher der letzten 25 Jahre nennen zu sollen, das ist ja schon eine echte Herausforderung, die Sie da den Literaturkritikerinnen und Kritikern zumuten. Ich mache es jetzt etwas einfacher. Was war denn Ihr Spitzentitel seit Beginn der Perlentaucher-Annalen?
Also ich habe überlegt, wahrscheinlich wäre es bei mir die Atemschaukel von Hertha Müller, die ich auswählen würde.
Und warum genau dieses eine Buch?
Weil, glaube ich, die Auseinandersetzung mit dem Kommunismus mir immer wichtig war, neben der mit dem Nationalsozialismus. Und weil Hertha Müller einfach eine Form gefunden hat, die zugleich unglaublich bewegend ist. Und das Buch hat mich sehr tief beeindruckt.
Also immer viele gute Gründe, die für ein Buch oder auch dagegen stecken. Ist gar nicht so einfach. Sie sind ja vor 25 Jahren gestartet, um Leserinnen und Lesern einen Querschnitt sozusagen durch die deutschen Feuilletons zu vermitteln. War das mehr als ein reines Serviceangebot?
Das war immer schon mehr als ein reines Serviceangebot, denn wir hatten ja als Perlentaucher auch immer eigene Artikel, haben auch immer aktiv in Debatten eingegriffen und so weiter. Später dann, als wir uns ein bisschen stabilisiert haben, hatten wir dann auch eigene Kolumnen und wir haben aber auch in intellektuelle Debatten und politische Debatten eingegriffen.
Versteht sich Perlentaucher eigentlich mehr als Kultur oder doch mehr als Buchmagazin, Büchermagazin?
Wir sind beides. Wir haben ja 2 Sorten von Presseschauen, also die täglichen Feuilleton-Rundschauen und die tägliche Bücher-Rundschau. Und die Bücher-Rundschau ist für uns schon sehr zentral, weil wir darin ja alle Buchbesprechungen der überregionalen Zeitungen in Deutschland in kurzen Abstracts sozusagen in eigenen Worten resümieren. Und dadurch ist natürlich im Laufe der Zeit eine gigantische Datenbank entstanden mit über 60.000 Büchern, zu denen es über 100.000 Notizen zu Literaturkritiken gibt. Das heißt, der Perlentaucher bildet wirklich durch seine ja inzwischen ganz schön lange Existenz die literarische Öffentlichkeit und die, wie soll man sagen, auch intellektuelle Öffentlichkeit in Deutschland der letzten 25 Jahre ganz gut ab.
Jetzt haben Sie eingangs schon gesagt, Sie waren immer mehr als so ein reines Serviceangebot und haben natürlich auch die entsprechenden Kolumnen entwickelt. Sie wollten aber auch, das war ja auch so ein Anliegen, die Feuilletons der überregionalen großen Medien in ein Gespräch verwickeln. Wie hat denn diese Idee funktioniert? Über welche Themen ist zum Beispiel auch eine Debatte entstanden?
Naja, also die erste große Debatte, die wir so abgebildet haben, war eigentlich die Debatte um Martin Walsers Roman Tod eines Kritikers. Das war ja wirklich eine ganz heiße und riesige Feuilleton-Debatte. Und also wer ein wirkliches Bild dieser Debatte haben wollte, der musste bei uns nachgucken.
Und hat Perlentaucher diese Debatte auch dann eigenständig weitertreiben können oder ging es tatsächlich wirklich um die Abbildung?
Also in diesem Fall ging es um die Abbildung. Wir haben allerdings auch selbst eine Rolle gespielt da drin. Ich kann mich erinnern, dass wir dann irgendwann mal angeboten haben, das Buch gewissermaßen als PDF-Datei zu veröffentlichen, weil was uns an der Setzung der Debatte von Frank Schirmacher damals gestört hatte, war, dass er mit seinem Verdikt des Buchs kam, bevor sich die übrige Öffentlichkeit überhaupt ein Bild davon machen konnte. Es gab andere Debatten, die wir selber mit angestoßen haben, etwa die Debatte über Islam in Europa im Jahr 2006, nach dem Mord an Theo van Gogh. die sogar auch sehr international war.
Sie haben eben schon erwähnt, also Sie haben ja natürlich in den letzten 25 Jahren einen riesigen Durchlauf an Rezensionen, Buchrezensionen gesichtet, über 100.000 Rezensionsnotizen zu 65.000 Büchern, das ist ja wirklich gigantisch. Haben Sie da eine Veränderung wahrgenommen? Wie hat sich die Art, über Literatur zu reflektieren, entwickelt? Ist sie elitärer geworden oder gerade weniger elitär und weniger selbstreferenziell? Also das waren ja auch und sind ja auch manchmal immer noch auch für Vorwürfe, mit denen sich Literaturkritik auseinanderzusetzen hatte bzw. hat.
Die Kritik hat sich natürlich verändert, einfach dadurch, dass die Zeitungen nicht mehr ganz den gleichen Status haben wie vor 25 Jahren. Wir sind alle durch diesen Medienwandel durchgegangen, sind neue Akteure hinzugekommen, Blogs, vor allem die sozialen Medien und so weiter. Die Öffentlichkeit hat sich ja eigentlich radikal verändert, polarisiert, hysterisiert, nicht unbedingt zu ihrem Vorteil verändert. Klar, das sind natürlich alles Dinge, mit denen die Literaturkritik auch umgehen muss. Und wo man reflektieren muss, wie stark Literatur in diesen Debatten auch eine Rolle spielt, positiv oder negativ.
Wie meinen Sie das?
Na, zum Beispiel gäbe es ja angesichts jetzt der großen politischen Ereignisse auch die Frage, was eigentlich die Funktion von Literatur ist, also inwiefern sie noch die Kunstform ist, oder überhaupt die Form, in der große politische Entwicklungen reflektiert werden. Und das wäre eine interessante Debattenfrage, finde ich.
Aber wenn wir nochmal auf die Literaturkritik schauen, Sie haben eben gesagt, es sind viele Akteure dazugekommen. Also klar, es gibt viele Blogs, in denen die unterschiedlichsten Arten von Literatur vorgestellt werden und besprochen werden. Ist diese Art von Konkurrenz, übt die einen gewissen Druck auf die etablierte Literaturkritik aus?
Ja, sie übt einen Druck auf die Medien insgesamt aus. Es ist die Frage, wie verbindlich diese Formen, die wir kennen aus der Literatur, heute noch die Öffentlichkeit auch mit darstellen und reflektieren. Ich denke, dass eine der Entwicklungen, die vielleicht nicht so positiv sind im Laufe der letzten 25 Jahre, so etwas wie eine Nerdifizierung der Kritik war. Das heißt, das kann man auch zum Beispiel in der Filmkritik beobachten, dass immer mehr Leute dann auch ganz bestimmte Spezialgebiete spezialisiert, sagen wir ja, was weiß ich, italienische Krimis oder so. Die Öffentlichkeit ein bisschen zersplittert ist vielleicht durch dieses Internet. Und da wäre dann eben tatsächlich die Aufgabe der Zeitung, aber die nehmen sie auch wahr, so als wie eine allgemeine Öffentlichkeit zu schaffen.
Es stellt sich natürlich dann auch die Frage, was kann die Literaturkritik vor diesem Hintergrund überhaupt noch leisten? Also diese frühere Rolle, Orientierung zu geben, zu vermitteln, das ist dann natürlich auch immer mehr eine Herausforderung.
Das lässt sich überhaupt nicht bestreiten, aber ich glaube, ich würde das nach wie vor als die Aufgabe der Zeitungen betrachten. Es ging auch vor allem darum, neue Autoren zu entdecken, neue Autorinnen zu entdecken und zu pushen eigentlich. Ne? Also da muss man ein bisschen gucken, dass es wichtig ist, dass Zeitungen nicht einfach nur den Literaturbetrieb abbilden dürfen oder sowas, ne? Mit seinen etablierten Mechanismen und seinen etablierten Akteuren und so weiter. Und eben auch mal versucht, ab und zu einen kleinen neuen Akzent zu setzen. Das fände ich wichtig.
Ja, das ist so. Ich glaube, letztes Jahr sind rund 67.000 Neuerscheinungen auf den Markt gekommen. Und gefühlt hat man aber doch den Eindruck, es werden fast immer nur dieselben Autorinnen und Autoren vorgestellt. Ja, also das ist auch immer so klar. Natürlich, wenn jemand Erfolg hat, dann muss man auch hinschauen, wenn er ein neues Buch schreibt, ist klar.
Ja, ich denke, dass es wichtig ist, dass Kritiker die Arbeit der kleinen Verlage stärker zur Kenntnis nehmen, weil die kleinen Verlage sind ja letztlich die eigentlichen Minenarbeiter, ne, im großen Feld der internationalen Literatur. Die sind es, die die neuen Autoren entdecken oder die auch bisher unbekannte Autoren aus anderen Ländern entdecken oder die auch Wiederentdeckungen ermöglichen. Und darum ist es immer sehr wichtig, auch in den Literaturbeilagen und in der täglichen Kritik die Arbeit der kleinen Verlage zur Kenntnis zu nehmen.
Das Archiv des Perlentaucher-Magazins wird ins Deutsche Literaturarchiv in Marbach umziehen oder besser gesagt eine Kopie des Archivs, muss man sagen. Was bedeutet das für Sie als Macherinnen und Macher?
Diese Archivierung ist ganz, ganz wichtig, damit eben auch, was weiß ich, in 50 Jahren zum Beispiel noch eine Forschende, ein Forscher sich mit der literarischen Öffentlichkeit zu Beginn des Jahrhunderts auseinandersetzen kann. Darum ist so eine wie soll man sagen, dem Original nahe digitale Kopie in Marbach einfach für uns eine unglaubliche Beruhigung, dass unsere letzten 25 Jahre Arbeit nicht umsonst waren.
Ganz herzlichen Dank an Thierry Chervel, Mitbegründer und Geschäftsführer des Online-Magazins Perlentaucher.
Danke Ihnen.